Also Frankreich und Großbritannien sind schuld an allem. Das wollte ich nochmal festhalten.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ah, oh, Mike, hä? Heute unter besonderen Bedingungen quer über den Atlantik.
Ja, hi, grüß dich, ja, quer. Ja, also richtig
wo,
quer.
Wo bist du denn?
Ich bin gerade genau? In Brasilia heute.
Oh, krass, in der Retortenhauptstadt.
Ja, 2 Stunden bevor es losgeht nach Rio heute. Wir haben gestern in Brasilia gespielt. Also das ist wirklich, ich habe ja extra meine Klimaanlage ausgemacht wegen Podcastaufnahme. Also wird so auch schlecht genug sein, die Spur. Aber nur damit ihr seht, was ich hier durchmache. Ne? Das sind jetzt ja, weiß nicht, draußen ist es glaube ich um 8 Uhr morgens oder so. Es sind schon 30 Grad.
Krass.
Ja, also ich höre, du bist so ein bisschen nasal. Meine Erkältung ist bei dem Wetter sofort weg gewesen.
Ja, also ich auf jeden Fall, aber ich muss sagen, du siehst wirklich sehr frisch aus.
Okay, na, da bin ich ja, also Augenringe ist man von mir ja gewohnt. Das hat bei mir nichts mit dem Energielevel zu tun. Also ja, macht schon Spaß bei dem Wetter. Allerdings ist Brasilia, ich bin ja schon 5 oder 6 Mal in Brasilien gewesen, allerdings noch nie in Brasilia. Und das ist schon, ich wollte gestern mal so zum Supermarkt laufen. Da war so ein, also das kam mir fast vor wie Monsunregen oder irgendwie sowas. Da waren Wasserströme auf der Straße. Die Leute haben da, damit man langlaufen konnte. Jetzt muss ich überlegen, nennt man das in Brasilien auch Europaletten? Südamerika-Paletten auf die Straße gelegt, damit man da überhaupt drüber laufen konnte. Und es gibt hier tatsächlich, dadurch, dass das so eine Retortenstadt ist, wenig Bürgersteige überhaupt. Mhm. Also die Leute sind da echt gewohnt. Scheinbar hat man sich das, als die Stadt konzipiert wurde damals,
autogerechte Stadt quasi.
Eine autogerechte Stadt, so hat man sich die Zukunft vorgestellt da, ne? 50er, 60er. Ja, na, da läuft man dann schon so ein bisschen im roten Schlamm irgendwie rum, aber ist eine tolle Stadt, war eine super coole Show gestern. Man merkt halt auch Städte, in denen man schon 3-4 Mal war oder so, da gibt es eine stabile Fanbasis und hier, das war ja wirklich so Neuland zu beackern. Das ist ja so für alte Hunde wie uns auch mal was Besonderes, ne, wenn man irgendwo noch gar nicht gespielt hat und das auch so weit weg vom Schuss ist, dass die Leute auch noch nie bei einem Konzert waren.
Ich wollte gerade sagen, Brasilia ist halt auch einfach mitten im Nichts gebaut worden, ne? Also da ist ja, du fährst ja da einfach Ewigkeiten durch den Urwald und dann kommst du da an, ne?
Ja, durch den Urwald, ja, ist schon ordentlich, aber ist jetzt nicht wie Manaus, ne, wo du wirklich nur mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff hinkommst. Aber es ist halt das einzige Kriterium nach meinem Dafürhalten war, dass es halt in der Mitte ist des Landes und dort muss dann eben die Hauptstadt sein. Schon ist schon einiges ist schon ganz schön retortenmäßig hier, ne? Also du bist dann in irgendwelchen Malls, in denen es keine Menschen gibt.
Oh, wirklich? Also so richtig so ein Sowjet-Propaganda-Stadt-Style?
Oder ja, wie? Also unsere Zuhörer werden das ja auch kennen. Man geht ja manchmal auch in, keine Ahnung, wenn du in Indonesien, Malaysia oder auch in arabischen Staaten, da gibt's ja auch solche Prestige-Shopping-Center irgendwie, wo man merkt, okay, also betriebswirtschaftlich funktioniert das hier. Kann das überhaupt nicht funktionieren? Das ist einfach nur so Show-Off-mäßig. Also so hat man hier bisweilen in manchen Einrichtungen in Brasilien ja auch so den Eindruck. Ne? Und die Stadt ist ja dadurch, also ich stelle mir das so vor, ne? Ist ja eine Riesenstadt, ich glaube 3 Millionen Einwohner irgendwie.
Wirklich?
Ja. Aber, oder mit Umkreis 3 Millionen, ja, diese, wie soll man sagen, diese teuren exklusiven Lagen und irgendwie, das ist halt tagsüber nicht bespielt. Wahrscheinlich vielleicht sind das Regierungsbeamte oder so, die da wohnen, die haben ja tagsüber auch zu tun. Die müssen ja im Büro schlafen, nicht zu Hause.
Ja, auch richtig. Jetzt fällt mir ein, bevor wir jetzt hier weiter einsteigen, muss ich mal 2 Hinweise geben. Zum einen, Mike, du hast das auf deiner Weltreise-Thematik jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Wir haben aktuell so ein bisschen das Problem gehabt, dass bei dem Podcast-Hub, mit dem wir arbeiten, jetzt so ein paar Wochen am Stück irgendwie so ein Datenproblem aufgetaucht ist, dass immer die Spur ausgespielt hat, die davor war. Und das war jetzt irgendwie 3 Podcasts in Folge, was richtig für'n Arsch ist. Ich hoffe, ich konnte es jetzt wieder fixen. Aber es kann sein, dass ihr sozusagen, wenn ein neuer Podcast onkommt und ihr euch dann denkt, hey, haben die das die letzte Woche nicht schon gesagt? Dann liegt es daran, dass sie es vermutlich die letzte Woche schon gesagt haben und dass das einfach eine alte Podcast-Spur war, die in das neue File hochgeladen wurde. Zumindest fällt mir das jetzt immer bei Spotify auf, beziehungsweise fällt euch das auf. Kann natürlich auch ein Spotify-Fehler sein. Könnt ihr uns ja mal Bescheid geben, ob das bei Apple Podcasts und so auch so ist. Also dicke Sorry an dieser Stelle. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie mal gefixt. Vielleicht kann man das lösen, indem man den Podcast einfach länger schon mal uploadet und erst später freischaltet oder so. Ich guck mal, dass wir das jetzt irgendwie gefixt bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich sehr gerne auf YouTube vorbeischauen. Wir haben ja jetzt mittlerweile einen YouTube-Kanal, wo ihr uns auch im Bewegtbild seht. Wenn ihr jetzt auf dem YouTube-Kanal seid, dann seid ihr schon da, ne? Da wisst ihr Bescheid. Ansonsten gebt einfach Zart wie Kruppstahl ein, kommt ihr direkt drauf und findet da unsere Folgen. Natürlich findet ihr auf YouTube vor allen Dingen die aktuellen Sachen, die wir da besprechen, die komplette, vollständige, meistens ja mittlerweile anderthalbstündige Podcast-Folge, die findet ihr nach wie vor bei euren Podcast-Anbietern. Ne? Wir wollen ja natürlich da auch so ein bisschen...
Premium-Produkt ist weiterhin Audio. Ja, ich hatte tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, die sagen, ne, ist das irgendwie, ihr kommt mir noch redundanter vor als sonst schon. Liege ich da irgendwie falsch?
Ich meine, es ist doch was Gutes, wenn den Leuten das überhaupt noch auffällt und das nicht einfach nur noch, ja, die labern sowieso jede Woche selber.
Ja, das spricht für unsere Hörer, ja. Allerdings. Also hast du mittlerweile beim Kundenservice auch manchmal das Problem, dass so Leute, die du länger schon auf dem Schirm hast, du echt überlegen musst, hatte ich das schon mal? Nee, echt nicht. Also bei mir.
So viele waren das doch noch gar nicht,
also
Mike.
Ich weiß nicht. Also ich hätte fast mal jemanden vorbereitet, den ich schon mal irgendwie so in Anfangstagen hatte. Oder die ich schon mal in Anfangstagen hatte.
Weil du ja auch immer nur Kommunisten und sozialistische Vorkämpfer nimmst, ne? Da ist hier die Riege ja irgendwann mal ausgeschöpft.
Ach so, na gut, da kriegst du das nächste Mal von mir, weiß ich nicht. Dann mache ich halt. Ich würde gerade sagen Pol Pot, aber nee. Na, mal schauen, bin ich ja. Aber sonst bist du ja heute erstmal dran. Sag mal, was ist denn in meiner fernen Heimat denn irgendwie so geschehen? Ich gucke zwar immer irgendwie so ein bisschen Tagesschau, versuche ich hier dann irgendwann spät versetzt mir anzuschauen, aber so.
Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass gerade nichts ist, wo ich sage, es wäre jetzt wert, das groß auszubreiten. Oh, okay. Also es ist natürlich dieses Lindner-Thema nach wie vor, also FDP, die stirbt halt nicht, immer noch nicht. Ansonsten bin ich gerade eher in Übersee gedanklich, beispielsweise Südkorea. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser beinahe Staatsstreich, dass der Präsident dann mal kurz das Kriegsrecht ausgerufen hat und versucht hat, die Abgeordneten nicht mehr zur Abstimmung reinzulassen ins Parlament, was dann allerdings nicht geglückt ist und sie dann
das habe ich mitbekommen. Also da bin ich bei der Eilmeldung wirklich zusammengezuckt, ne, weil das ist ja in Korea, also mit der Geschichte, ich habe ja großes Interesse an dem Land, habe jetzt auch auf einer neuen Platte einen Song geschrieben über ein koreanisches geschichtliches Ereignis in den 80er Jahren. Da gab es in Gwangju so ein 10 Tage lang einen krassen Aufstand, der da brutal niedergemetzelt wurde. Also mit wirklich, weiß man bis heute nicht, wie viel Tote, und ist auch bis heute nicht so richtig aufgearbeitet. Und das ist ja in Korea, also wir kennen das ja von unserem Samsung-Fernseher und unseren Kia-Autos und was weiß ich, ne? Das ist ja ein ultramodernes Hightech-Land mit einer Popkultur, die ganz, ganz viele junge Leute begeistert irgendwie. Aber man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass Korea noch vor einigen Jahrzehnten noch eine finsterste Militärdiktatur war, ne? Die ja wirklich per Bemühung der westlichen Welt zu einer Hightech-Nation hochgerüstet wurde, ne? Also die waren ganz am Anfang, am Anfang ihrer Entwicklung, am Ende des Koreakrieges, war eigentlich, was Ressourcen betrifft und so, Nordkorea im Vorteil. Ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb zuckt man schon immer zusammen, wenn solche Militärsachen da in Südkorea auftauchen. Auch für die Bevölkerung ist das ein wahnsinnig sensibles Thema, weil sie eben in der Gesellschaft noch diese Erinnerung an diese brutalen Militärdiktaturzeiten hatten. Ne? Und Das ist schon ein sehr, sehr, na, nicht ein fragiles Gebilde. Man hat ja auch gesehen, dass die Zivilgesellschaft sofort reagiert hat, wo man auch wirklich stolz drauf sein kann. Aber es ist sehr, sehr, sehr sensibel dort in Korea.
Ja, und genau das ist ja der Punkt, dass wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wie die letzten Jahrzehnte in Korea abgelaufen sind. Ne? Mhm. Und wie dünn da schon, also die demokratische Schicht überhaupt nur bis jetzt ist.
Ja,
ja. Ja, dass das auch die Skandale, die es da in den letzten, also auch mit den letzten Präsidenten und Präsidentinnen.
Gibt es wenig Regierungschefs, die nicht im Knast sind im Moment, ne?
Es ist wirklich insane. Also das wirklich als stabile Demokratie schon bezeichnen zu wollen, ist halt auch schon. Und dann natürlich auch Syrien, ne?
Hm.
Also in Syrien ist ja gerade wieder, geht's ja wieder gerade richtig rund.
Nee, das ist schon wirklich gerade, vor allem diese internationalen Interessengeflechte, die dort sind, ne? Da tun ja teilweise auch NATO-Partner gegeneinander arbeiten irgendwie.
Exakt.
Ne? Und das ist völliger Wahnsinn, was da losgeht. Und eben gerade so im Schatten dieser Ukraine-Palästina-Libanon-Konfliktsache schwelen dann immer mehr solche Konflikte sicherlich auf, indem dann bestimmte Interessengruppen ihre Chancen wittern. Ne?
Ja, es ist wirklich schwierig, da überhaupt jemanden auszumachen in diesem Konflikt, der irgendwas Positives an sich hat. Ne? Mhm. Also ich meine, grundsätzlich sind vermutlich am positivsten eher so diese kurdischen Milizen da, aber ich meine, es ist halt trotzdem ein Militärkonstrukt gegen das andere Militärkonstrukt. Ne? Das ist
ja, na, diese kurdische Milizen, da gibt es sicherlich auch teilweise finstere Interessen, aber was man denen zugutehalten muss, die haben in mehreren Konflikten, auch gegen IS und so weiter, wirklich tapfer gekämpft, ne? Und gegen die Türkei noch mit und sind eigentlich von der internationalen Gemeinschaft dann am Ende immer stets verraten worden, nachdem sie ihren dreckigen Job erledigt hatten.
Ja, das stimmt.
Also das hinterlässt einem auch nicht mit einem tollen Gefühl. Ne?
Ja. Klar, und Erdogan bombardiert halt alles weg, was da passiert, um kurdische abtrünnige Gebiete zu vermeiden in der Türkei. Ne? Es ist halt wirklich einfach, der Nationalismus überall hat uns nicht gut getan. Und das Sykes-Picot-Abkommen. Also Frankreich und Großbritannien sind schuld an allem.
Also am Ende ist festhalten. Es ganz oft so, ja, kann man sich ja wirklich drauf einigen. Ne? Das ist auch immer bei dieser ganzen, wenn man versucht, so ganz oberflächlich mal zu erklären, den Palästina-Konflikt oder so, ist eigentlich die logischste Stelle, wo man immer einhaken kann, fängt halt auch irgendwie mit dem Commonwealth, mit UK an. Ne? Also ist halt so.
Also tatsächlich, Mike, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein Teil des Problems vermutlich mit dem Thema zusammenhängt, was ich heute als Hausaufgabe für diesen Podcast vorbereitet habe.
Okay, krass. Solche Kreise habe ich dir gegeben. Sorry, das wollte ich. Also das war jetzt nicht so eine Fuck-You-Hausaufgabe. Es war wirklich nur, weil ich an dem Thema total interessiert bin. Ich wollte dich da nicht in ein Rabbit Hole stopfen.
Mike, ich fürchte, dass du das alles ein bisschen unterschätzt hast. Und ich denke, ich werde das jetzt einfach mal beginnen, weil es ist der perfekte Aufhänger eigentlich, um da jetzt einzusteigen. Okay. Ich hatte ja die Hausaufgabe heute, das große abendländische Schisma zu erklären.
Mhm.
Beziehungsweise das große Schisma von 1054.
Ja.
Ja, so weit gehen wir in der Zeit zurück. Und ja, es hat alles auch mit der heutigen Zeit zu tun.
Mhm.
Und dir war es vermutlich nicht bewusst, aber dieses Thema ist deutlich komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint.
Alles klar.
Selbst wenn man schon, ne, wie ich, wusste, worum es geht. Ja, auch ich, mir war nicht bewusst, wie krass das tatsächlich in die Tiefe geht. Hast du schon mal vom Lateinischen Kaiserreich gehört, Mike?
Das Lateinische Kaiserreich?
Nee. Das Lateinische Kaiserreich. Hast du schon mal vom Lateiner Progrom gehört?
Nee.
Hast du schon mal vom Konzept der Theotokos gehört?
Das klingt nach orthodoxer Kirche.
Hast du schon mal von Myaphysiten gehört?
Nee, das klingt nach einer Pilzinfektion.
Fantastisch, dann wirst du heute vermutlich sehr viel lernen.
Hatte ich dir nicht das morgenländische Schisma aufgegeben und nicht das abendländische?
Hast du? Nein, das abendländische ist Blödsinn.
Das abendländische Schisma ist ja das von
Avignon und 17. Avignon und Dings.
Okay, gut. Ja. Wir reden vom morgenländischen Schisma, ja?
Ja, wir reden vom morgenländischen Schisma. Das ist jetzt nicht so dieses, diese kleine lächerliche Lappalie zwischen Frankreich und Italien. es geht schon um die große Geschichte. Ja, es geht schon um die große Geschichte. Genau. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, was zur Hölle bedeutet eigentlich das Wort Schisma?
Ja.
Weil das bedeutet uns, das begegnet uns im Alltag ja überhaupt nicht. So. Also das Wort existiert jetzt auch nicht in einem anderen Kontext als in dem wir das jetzt benutzen. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet Spaltung. Und es bedeutet so viel in seiner Verwendung wie die Spaltung einer Religionsgemeinschaft aufgrund eines ideologischen Streits. Und solche Schismen, die gibt's in allen möglichen Glaubensrichtungen. Zum Beispiel im Baha'i-Glauben, ja, nach dem Tod von Baha'u'llah.
Ah ja.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht?
Wie wäre es beispielsweise mit der Aufspaltung des Islam in Schiiten und Sunniten?
Hm.
Die sind sich ja bis zum heutigen Tag teils spinnefeind, wegen der Frage, wer jetzt die Nachfolge Mohammeds haben soll. Hm. Aber das große morgenländische Schisma ist halt eine Angelegenheit der römisch-katholischen Kirche. Was bedeutet das jetzt im römisch-katholischen Kontext? Wir sind jetzt doch bei der Begriffsklärung.
Hm.
Also im römisch-katholischen Kirchenrecht, das habe ich natürlich auch mir mal angeguckt, heißt es, die Aufkündigung der Kirchengemeinschaft mit dem Papst oder einem Ortsbischof durch einen Einzelnen oder eine Gruppe.
Hm.
Im Unterschied zu anderen Vergehen, das ist ein Vergehen, gegen Glaube und Einheit der Kirche wie Irrlehre, Irrglaube und Glaubensabfall steht beim Schisma der rechtliche Aspekt im Vordergrund. Ein Schismatiker zieht sich durch seine unerlaubte Tat die Exkommunikation zu, den Ausschluss aus der aktiven kirchlichen Gemeinschaft. So. Also es ist auch was Rechtliches, was halt erklärt werden muss und so weiter und so fort. Und dieser Ablauf spielt auch gleich noch eine Rolle. Allein, dass wir jetzt hier heutzutage römisch-katholisch sagen, heißt ja, dass es auch anderes katholisch geben muss. Ja. Griechisch-katholisch zum Beispiel. Und sowas entsteht halt durch Schismen. So, wir gehen mal zurück in der Zeit zur christlichen Urmasse, sage ich jetzt mal. Die hat sich nämlich gleich mehrmals gespalten. Zum ersten Mal mit dem Konzil von Ephesus 431.
Okay.
Da haben sich die Nestorianer abgespalten. Also um diesen Bischof Nestor. Da ging es halt um die Frage, ob Maria nun eine Gottgebärende, eine Theotokos ist, oder nur eine Christusgebärende. So, das klingt jetzt erstmal komplett dämlich, sich deswegen zu trennen, aber das bedeutet an sich was anderes. Nämlich die Frage, ob Jesus auf der Erde auch ein Teil Gottes oder nur ein Mensch war in diesem Moment. So, also schon eine grundlegende Frage. Dann kam es zur zweiten Spaltung, kurze Zeit später, mit dem Konzil von Chalcedon 451. Da haben sich die Miaphysiten abgespaltet.
Ah, okay. Kommen meine so. Lieblinge, die Kopten, auch vor irgendwie da?
Ja, wir reden jetzt über die.
Okay.
Immer mit der Ruhe. Wir sind noch ganz am Anfang, Mike.
Okay.
Wir sind ja gerade noch dabei, uns vorzubereiten auf das, worüber ich eigentlich sprechen will.
Alles klar.
Also die Diophysiten, das ist das Gegenteil davon, die Diophysiten, das sind die Katholiken bei uns.
Aha.
Und die Miaphysiten sind dann die ganzen anderen orientalisch-orthodoxen, also armenische Christen, Kopten und so weiter und so fort.
Ah, okay.
So, also Kopten sind Miaphysiten. Worüber wurde da jetzt gestritten? Da baut es auf die Frage auf, ob Jesus in einer getrennt menschlichen und göttlichen Form existiert oder ob diese Form verwoben und gleichermaßen existiert. Mhm. Also man hat vorher im Vergleich zu den Nestorianern geklärt, dass Gott, also dass es schon irgendwie was göttlich-menschliches ist. Und jetzt war halt dann noch die ganz spezielle Frage, existierte das Gott und Menschsein nebeneinander oder verwoben? Ja. Und darüber hat man sich dann sozusagen getrennt. Aber ist das wiederum vergleichbar mit dem großen Schisma? Was würdest du sagen?
Ob sowas vergleichbar ist mit dem großen Schisma? Also
war die beiden Trennungen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, meinst du, das große Schisma war auf derselben Ebene? lief das ähnlich ab?
Nee, also ich stelle mir das so vor, dass es da auch theologische und wissenschaftliche Anlässe für irgendwelche Trennungen gab, aber im Hintergrund bei großen Schismen eher Machtstrukturen eine Rolle spielen, wenn man das so durch die Geschichte betrachtet.
Es war auf jeden Fall anders, aber es war auch anders, als du gedacht hast jetzt.
Okay.
Weil also es war auch anders, als ich gedacht habe. Das Ding lief sehr, sehr spannend ab. Es war auch eher ein Unfall. Mhm. Und anders als bei diesen beiden Trennungen ging es nicht um theologische Fragen. Da hast du komplett recht. Da ging es vor allen Dingen auch um Macht. So, was ist denn jetzt genau 1054 passiert? Ja, ungefähr zu der Zeit ist beispielsweise Eseko von Ballenstedt, der Stammvater der Askanier, verstorben. The more you know. Hat damit nichts zu tun.
Das interessiert dich.
Also mich interessiert das schon, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir müssen uns das wie folgt vorstellen, diese Zeit. Die Stimmung zwischen den Christen in Italien und denen in Griechenland, die war nicht sonderlich gut. Ich meine, wir haben das schon gesehen, es gab ja vorher schon ein paar Jahrhunderte voller unterschiedlicher Ansichten und das hat sich im Verlauf der Zeit jetzt nicht geändert. Wir wissen ja aus der Schule, Westrom ist bereits untergegangen, Ostrom im Zuge des Byzantinischen Reichs, das lebte zu dem Zeitpunkt noch vor sich hin.
Ja.
In dem Zeitraum nicht sonderlich gut, aber immerhin. In Rom, da gab es Papst Leo den IX. Seine Aufgabe war, die Macht des Heiligen Stuhls endlich mal ein bisschen fester zu schmieden. Ja? Was auch damit zusammenhing, dass da gewisse Praktiken, die eingezogen waren, wieder abgeschafft werden sollten. Sowas wie Simonismus. Weißt du, was Simonismus ist?
Simonismus? Keine Ahnung. Steht da der heilige Simon irgendwie im Mittelpunkt einer theologischen Frage? Keine Ahnung.
Nee, es ist keine theologische Frage. Es geht tatsächlich um das Kaufen von Ämtern. Das ist Simonismus.
Simonismus ist das Kaufen von Ämtern. Das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Das ist ja interessant.
Simonismus, den Begriff kenne ich aus dem Film Konklave tatsächlich, weil das wird da gedroppt und ich denke mir so, danke, dass ihr nicht erklärt, was zum Fick Simonismus ist, als ob nur Theologen diesen Film gucken. So, und das manchmal ist es ja so, man hört einen Begriff zum allerersten Mal und dann hört man ihn plötzlich ständig.
Ja,
und so ging mir das mit Simonismus jetzt. Also ganz wild. Könnt ihr sofort gelernt. Wieder vergessen, braucht.
Nee, also das merke ich mir jetzt.
Ja, was ist denn Nikolaitismus?
Das Verkaufen von Ämtern?
Statt dem Kaufen. Das ist die Priesterehe.
Nikolaitismus. Okay, da
Simonismus,
merkt man dieses Verhaften im Altgriechischen da noch, ne? Im Gegensatz zum Latein.
Also Simonismus abschaffen, Nikolaitismus abschaffen. Also so Sachen, wie funktioniert das hier mit der Kirche in Rom überhaupt richtig und wie kann man dem Heiligen Stuhl mehr Macht geben und vor allen Dingen das auch alles irgendwie unabhängig von wirtschaftlichen Interessen von Außenstehenden gestalten. Währenddessen, muss man sich ja vorstellen, war im Süden richtig Bambule, da räumten die Normannen nämlich gerade auf. Ja, also die wurden ja da auch ansässig in Süditalien, deswegen gibt's ja viele blonde Menschen aus Süditalien tatsächlich auch. Und die räumten auch die Klöster da aus und machten sich da breit. Der Papst selbst, ja, war eine andere Zeit, der zog an der Spitze eines Heeres gegen die Normannen, wurde aber zusammengeschlagen und geriet in Kriegsgefangenschaft, also das lief nicht so gut. Und auf der anderen Seite gab es halt Konstantinopel. So, und da gab es einen sehr starken Patriarchen. Und der war so stark, dass der sich selbst eigentlich als Kaiser sah. Es gab den Kaiser, aber er selbst dachte aufgrund von theologischen Zusammenhängen und geschichtlichen Zusammenhängen, dass eigentlich ihm die Macht des Kaisers obliegen müsste. Dem Kaiser konnte das natürlich nicht gefallen und deswegen suchte der nach einem Schulterschluss mit dem Papst in Rom. Der ja aber auch selber unter Bedrängnis war. Das heißt, sowohl Kaiser in Byzanz als auch der Papst brauchten halt diese Verbindung, ein Bündnis, um sich gegenseitig sozusagen zu unterstützen. Der eine auf theologischer Ebene und der andere eben auf machtpolitischer Ebene. Das wiederum war für den Patriarchen in Konstantinopel natürlich sehr unschön. Deswegen fing der mit einer massiven Hetzkampagne gegen die römische Kirche an. Das war wiederum weder für Kaiser noch den Papst tragbar, die ja eine politische Union anstrebten. Also wenn der Kaiser sich mit Rom gutstellen würde, würde er durch die Hetzkampagne des Patriarchen schlecht dastehen bei dem gläubigen Volk. Und der Papst brauchte ja diese Hilfe in Süditalien. Und deswegen war klar für den Kaiser, es braucht einen Kirchenfrieden. So, das war die klare Ansage an den Papst, stellt bitte einen Kirchenfrieden her. Deswegen schickten die 1054 eine kirchliche Delegation nach Konstantinopel. Mit dem Kaiser war alles cool, gab einen netten Empfang, aber die Delegation oder der Delegationsbesuch scheiterte trotzdem, weil natürlich der Patriarch absolut kein Interesse daran hatte, dass das jetzt diplomatisch gut geht. So, also er hat die Stimmung in der Stadt massiv gegen die angeheizt und seine Anhänger haben die beschimpft und angegriffen und so. Also es war sehr unschöne Geschichte und es war ziemlich klar, dass das auch von Seiten des Patriarchen und seinen Mithelfern sozusagen ausgeht. Was dazu führte, dass die Delegation unter Protest abreiste, nicht ohne vorher noch eine Bannbulle gegen den Patriarchen und seine Helfer in der Hagia Sophia niederzulegen. So. Sprich, der Patriarch war jetzt offiziell exkommuniziert.
Okay.
Schlecht. Am 24. Juli 1054 versammelt wiederum der Patriarch eine Synode, die nun ihrerseits den Kirchenbann gegen die lateinischen Legaten und ihre Hintermänner verkündete.
Kirchenbann, also auch Echsen oder was?
Also also im Grunde ist sowohl der Patriarch und seine Mann als auch der Papst und seine, also alle, die jetzt quasi an diesem Besuch beteiligt waren, das war so ein bisschen, konnte man entsprechend lesen, wie man es wollte, haben die sich jetzt gegenseitig exkommuniziert. So, schön. Und das ist eigentlich dieses Schisma. Darauf wird das jetzt zurückgeführt im Jahr 1054. Was man hier aber daraus liest, ist eigentlich nur, dass es um einzelne Personen selbst geht und nicht jeweils eine andere christliche Gemeinschaft. Also im römischen Schreiben steht sogar explizit geschrieben, das glorreiche Kaiserpaar, der Klerus und das Volk dieser Stadt Konstantinopel sehr christlich und rechtgläubig seien.
Verstehe. Also ging es nur um Machtfragen sozusagen und nicht um theologische.
Es ging ausschließlich es ging ausschließlich um die Machtfrage und diese Formulierung in dieser Bannbulle von Seiten Roms. Ich meine, die hatten die fucking dabei und die war vom Papst unterschrieben. Also es ist halt auch bums egal, was der Patriarch gemacht hätte. Es war ja schon vorbereitet. Also es ist eine geplante Eskalation gewesen von beiden Seiten. Diese Formulierung, die da drin stand, war natürlich auch da, um die Partei Kaiser und Patriarch weiter zu entzweien. So, ne? Also um da weiter den Keil reinzutreiben. Aber am Ende des Tages hat es vor allen Dingen die Gemeinschaften entzweit, weil jetzt natürlich zwei Fronten da gegeneinander gekämpft haben und der Patriarch natürlich in seinem Umfeld weiter Welle machen konnte gegen die Lateiner. So. Und man darf jetzt nicht vergessen, es gibt halt einfach kulturelle Unterschiede, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben zwischen den Kirchen. Ja, im Osten sprach man im kirchlichen Kontext Griechisch und die Bräuche haben sich dahingehend auch immer mehr entfremdet. Also sie haben kein Latein gesprochen in der Kirche zu ihren Anlässen da, sondern Griechisch. Und es gab beispielsweise den Philok-Streit. Der beinhaltete, dass der Westen dem Glaubensbekenntnis den Satz hinzugefügt hat, dass der Heilige Geist vom Vater und dem Sohn, also dem Philok, ausgeht. Und die Ostkirche hat das abgelehnt und darin eine unzulässige Änderung des ursprünglichen Glaubensbekenntnisses gesehen.
Ach, das ist diese Erweiterung des Glaubensbekenntnisses.
Genau.
Ja, da habe ich schon mal von gehört, ja, im Konfirmandenunterricht.
Ja, also das wird sozusagen als theologische Grundlage für diesen dieses Schisma betrachtet. Mhm. Aber es ist auch nur ein Teil eines großen Zusammenhangs eigentlich. Mhm. Und die, die dieses Glaubensbekenntnis wieder gekürzt haben, wurden dann als Pneumatomachen bezeichnet.
Luftpumpen.
Ich finde das super spannend, dass einfach in der kirchlichen Tradition einfach jeder kleine Scheiß eine eigene Bezeichnung hat. Ja. Sehr viele neue Begriffe heute.
Auf jeden Fall.
Pneumatomachen. So, das macht natürlich auch Sinn, wegen solcher Kleinigkeiten jemanden einen besonderen Namen oder ein besonderes, so einen Begriff zuzuordnen, weil man natürlich im theologischen Kontext Leuten, die Irrlehren anhingen, damit einen Stempel aufdrücken konnte. Ne? Feindbilder, die damit in Worten präzisiert wurden.
Ja, du kannst das besser in Häresie dann einordnen, ne? Weil das dann so eine Irrlehre beinhaltet, wenn das einen Fachausdruck hat.
Und jedenfalls in der Bannschrift in der Hagia Sophia wurden die verbannt wurden, ja konkret erwähnt, also der Patriarch und seine Unterstützer, aber eben auch Simonisten, Nikolaitisten, dann gab es noch Severisten. Mike, was sind Severisten?
Irgendwelche Engelsanhänger? Nee, vom Severin.
Nee, das sind die Gesetze Moses ablehnten.
Aha, okay. Hm.
Dann gab es noch Nazarener. Was sind Nazarener, Mike?
Na, die hängen lernen von Jesus an. Der Nazarener ist ja Jesus.
Nee, das sind die, die ihre Kinder nicht vor dem 8. Tag taufen lassen wollten.
Okay. Siehst du, man kann sich aus Worten alles erklären und es kommt nur Quatsch bei raus.
Und dann ging es auch noch darum,
ne? Ach, also sind das dann schon diese 8. Tags Adventisten, die es da heute noch gibt?
Nee, um Gottes Willen, das ist, glaube ich, nochmal was komplett anderes. Lass uns das jetzt nicht vermischen. Und dann ging es noch um eine ganz, ganz zentrale Frage. Hm. Mike, was denkst du, könnte noch eine zentrale Frage gewesen sein?
Na, wo jetzt der Papst sitzt, oder?
Nee, es ging um den Streit, ob das Brot gesäuert oder ungesäuert sein sollte, das da verwendet wurde liturgisch.
Ach, die Hostien sozusagen.
Ne?
Okay.
Es ging vor allen Dingen um völligen Unfug aus atheistischer Perspektive. Also es ging meistens um rituelle Kleinigkeiten. So, der Patriarch bannte hingegen all die den orthodoxen Glauben schmähten, also die Verfasser der Bannbulle und die genannten Angriffe auf die orthodoxe Lehre und Praxis teilten, also wiederum das, was von in dieser Bannbulle noch so Spezifisches geschrieben wurde mit was weiß ich, Nikolaitist oder sowas, ne? Also alles, was sozusagen von dem katholischen Konzept, das da jetzt ausgearbeitet wurde und von dem Papst sozusagen auch als Aufgabe für die Weiterentwicklung der katholischen Kirche gesehen wurde. Alles, was davon abwich, wurde wiederum vom Patriarchen als Angriff auf die orthodoxe Seite begriffen und damit wurden alle abgewählt, die diesem Pfad folgen wollten. So, rein juristisch gesehen, sage ich jetzt mal. Und wir neigen ja jetzt dazu, alles mit einem definitiven Datum versehen zu wollen. Eben 1054 für das Schisma. Der Witz ist jetzt aber daran, dass das die Zeitgenossen überhaupt nicht ernst genommen haben. Ja, niemand hat das weiter verfolgt. Das war egal. Ja, und manche Dinge, die da besprochen wurden, spielten auch später überhaupt gar keine Rolle mehr. Andere wiederum gewannen dann zusätzlich an Bedeutung. Es gab diese Konkurrenz weiterhin, West und Ost, aber es war trotzdem nach wie vor dieselbe Kirche. Also es gab zu dem Zeitpunkt keine offizielle Trennung.
Ah, okay.
Na gut, das ist das.
Konstantinopel hatte ja jetzt auch noch, weil so 400 Jahre vor sich, ne, bevor es dann gefallen ist. Die konnten ja da schon jetzt noch ein paar hundert Jahre.
So.
Dort Party machen in ihrer
Soße. Ich fahre fort.
Ja.
Also die Konkurrenz blieb bestehen, aber nicht offiziell getrennt. So, und dann wurde es erst richtig problematisch. Es kam ja dann die Zeit der Kreuzfahrten. Und da wir jetzt nicht 5 Stunden Zeit haben, um das uns ganz genau anzusehen, nur so viel, auch die war komplett anders, als ihr alle denkt. insbesondere der vierte Kreuzzug ist da komplett extrem. In Kreuzzügen ging es ja vor allen Dingen um Geld. Und Ziel war auch nicht immer Jerusalem, wie man jetzt denken könnte. Und um das zu erklären, muss ich leider noch genauer reingehen. Also, wir haben jetzt die Spannung zwischen Ost- und Westchristen. In Konstantinopel lebten Ende des 12. Jahrhunderts, da bewegen wir uns jetzt gerade, Ende des 12. Jahrhunderts, viele westliche Christen, vor allen Dingen Händler aus Genua und aus Venedig. Und sagen wir es mal so, die waren sehr verhasst. Im Jahr 1171 kam es zu einem Massaker im Viertel der Genuesen und alle venezianischen Kaufleute wurden wenige Tage später gefangen genommen, verhaftet, alle ihre Besitztümer konfisziert, also auch von der Zentralmacht aus, ne? Also das hatte schon auch politische Hintergründe. Daraufhin stellte Venedig eine Flotte auf und wollte Konstantinopel einfach platt machen. Und realistisch betrachtet hätten die das auch geschafft, weil Venedig einfach der absolute Mac im Biss war zu dem Zeitpunkt. Allerdings hat der damalige Kaiser von Byzanz um Verhandlungen gebeten. Das hat sich dann so über den Winter erstreckt. Aber das war nur also eine Ablenkung, weil sie währenddessen Verteidigungslinien aufgebaut haben. Problem war für die Venezianer, es brach dummerweise eine Seuche auf den Schiffen aus und Tausende starben. So, das war eine solche extreme Katastrophe, dass der verantwortliche Doge in Venedig erdolcht wurde. Also das war richtig grässlich. Eine absolute militärische Katastrophe. Das hat natürlich den Hass zwischen den Venezianern und den Byzantinern noch weiter verstärkt. Dann kam es 1182 zum sogenannten Lateinerpogrom. Da wurde die sogenannte lateinische Bevölkerung, also Leute, die quasi aus dem westlichen Kirchenraum kamen, das waren die Lateiner, ne, die in ihrem kirchlichen Kontext eben Latein gesprochen haben und nicht Griechisch, die wurden ermordet, weil warum auch immer noch Genuesen und Pisaner in Byzanz verweilten. Ihre Stadtviertel wurden niedergebrannt und generell, also die Verbindung zwischen West und Ost war hier abgebrochen, ne? Also Byzanz weigerte sich beispielsweise auch, das Heer zum dritten Kreuzzug unter Friedrich Barbarossa durchzulassen. Was meinst du, wieso haben sie sich dann doch entschieden, sie durchzulassen?
Ist Geld geflossen?
Nee, die haben einfach alles geplündert und gebrandschatzt, was da rundrum war. Und deswegen haben sie dann gesagt, na komm, dann zieht einfach weiter.
Ach so, na ja.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da nicht schon Mord und Totschlag geherrscht hätte zwischen Ost und West zu diesem Zeitpunkt. Es war alles ein komplettes Debakel. So, jetzt wollte man, weil alles so katastrophal scheiße war, den vierten Kreuzzug auf dem Seeweg durchführen, weil man müsste sich ansonsten ja auch noch durch Byzanz durchkämpfen, wie jetzt hier das dritte Kreuzfahrerheer. Was ja auch katastrophal ge gescheitert ist, wir erinnern uns, Friedrich Barbarossa ist im Fluss ertrunken. So. Und wenn jemand Schiffe bauen konnte, dann waren das natürlich die Venezianer. Ihr müsst euch das auch so vorstellen. Heutzutage reden wir ja von der Globalisierung. Damals war der globale Markt das Mittelmeer. Das war der Dreh- und Angelpunkt. Da ging alles Wichtige drüber. Dementsprechend waren die Anrainerstaaten und die Staaten, die gut im puncto Schifffahrt waren und Handel waren, waren einfach die größten Gewinner von dieser Lage. Und Venedig gehörte da halt dazu. So, weil heutzutage, hä, was ist Venedig? Damals einfach super krass. Also Venedig hatte ja auch sehr viel mehr Gebiete als nur diese Stadt Venedig in Dalmatien beispielsweise, diverse Inseln im Mittelmeer. Also war viel stärker als heute. Und Venedig stellte 200 Schiffe zur Verfügung, allerdings in Vorkasse. So. Was auch für Venedig eine ziemliche Belastung zu dem Zeitpunkt war finanziell. Man einigte sich offiziell auf Jerusalem als Ziel, aber es gab ein geheimes Zusatzprotokoll. Was stand in diesem geheimen Zusatzprotokoll, Mike?
Ich habe keine Ahnung. Was steht in dem geheimen Zusatzprotokoll? Na, das müsste, wenn die Venezianer irgendwas, woran die Venezianer Interesse hatten, was sie noch miterledigen wollten auf dem Kreuzzug. Und wird wahrscheinlich
also in dem geheimen
mit irgendeinem orthodoxen Gebiet zu tun haben, sonst wärst du ja jetzt nicht da drauf gekommen.
Also das hat jetzt konkret, also ja, schon, es geht jetzt konkret darum, dass die Venezianer Teile der Gebiete bekommen, die erobert werden.
Ah, okay.
So, das ist Teil dieses Arrangements, aber es gibt noch einen anderen Teil des Arrangements, hängt vermutlich auch mit den Venezianern zusammen oder generell einfach aus Geldgründen, wollte man vorher noch schnell Ägypten einnehmen.
Ach so, schnell mal.
Ja, genau. Ja, im Endeffekt um die muslimische Zentralmacht der damaligen Zeit einfach zu schwächen, indem man sie direkt im Herzland angreift.
Ja gut, bei den vorherigen Kreuzzügen, wenn mich mein geschichtliches Wissen nicht so ganz täuscht, kam ja auch aus dem Gebiet von Ägypten die Monarchien, die da geherrscht genau. haben, der entscheidende Widerstand, ne, die da auch die letzten Bastionen noch hatten in Askalon und sonst sowas, ne? Oder Eschkalon, wie
es genau, also heißt. Ja. Das war jetzt so der Punkt. Man hatte also nicht nur vor, Jerusalem zu erobern, weil das ist ja immer so eine typische Misconception, dass es immer nur um Jerusalem geht. So, jetzt lief die Akquise der Kreuzfahrer aber ziemlich schlecht. Nur ein Drittel der erwarteten Kreuzfahrer kam dann tatsächlich in Venedig an. Und natürlich waren die Venezianer, ne, Geschäftsmänner durch und durch, dem war sofort klar, das geht schief. Das wird hier nichts. Um wenigstens aber einen Teil des Geldes für ihre scheiß Schiffe wieder zu bekommen, weil sie ja in die Vorkasse gegangen waren, haben sie einfach gedacht, na komm, dann überfallen wir einfach die Stadt Zadar in Kroatien und plündern die.
Okay.
Ist halt dummerweise eine christliche Stadt gewesen.
Aha.
Das hat wiederum dazu geführt, dass das komplette Kreuzfahrerheer vom Papst exkommuniziert wurde.
Okay.
Also man merkt, es läuft alles schon echt auf eine Katastrophe hinaus. Und jetzt war die Frage, wie weitermachen? Und da saß man dann so in Zadar und überwinterte und fragte sich, wie weiter an dem Punkt, wo man exkommuniziert ist und nur ein Drittel der Größe hat und eigentlich keine Kohle.
Exkommunizierte Kreuzfahrer, warum nicht? Ne?
Die haben halt einfach dann ihre Wämse andersrum angezogen, ne? Das Kreuz runter zeigt. Es ist eigentlich noch viel komplexer. Ich versuche es zusammenzufassen. Es gab einen Thronenstreit in Byzanz. Und wie dem immer so ist, gibt es dann halt diese eine Seite, die gerne dann die verdrängt wird, aber doch gerne die Macht ergreifen würde und die lockt dann mit den Staatsschätzen im Falle, sie wird dann doch Kaiser. Und da hat halt dieser Thronfolger Venedig den Kreuzfahrern sehr viel Silber versprochen und man konnte auch dem Papst klar machen, warum es eigentlich Sinn macht, Byzanz zu unterwerfen, weil dann müsste man ja diese Kreuzfahrerheere nicht immer über den Seeweg schicken. Also lass doch mal Konstantinopel erobern. Ja. Und dann fuhr man tatsächlich 1204 nach Konstantinopel und eroberte diese Stadt.
Okay. Also hätte ich das gewusst, dass wir dahin kommen, hätte ich heute natürlich meinen Bullthrower The Fourth Crusade Longsleeve angezogen mit dem bekannten Gemälde von Delacroix, der Einzug der Kreuzritter in Konstantinopel.
Also eine absolute Katastrophe der christlichen Welt, des Mittelmeerraums, also absolut katastrophal, schreckliche Plünderungen, Mordbrandschatzung, schlimme Dinge sind da passiert. Die auch natürlich für den Lauf der Geschichte einschneidend sein würden. So. Man hatte jetzt nun die Stadt erobert und gründete jetzt das Lateinische Kaiserreich. Balduin von Flandern wurde zum ersten Kaiser gewählt. Also man muss sich das vorstellen, alle großen Nationen, die da jetzt eine Rolle gespielt haben, vor allen Dingen in dieser Kreuzfahrergeschichte, haben ein Stimmrecht gehabt. Und die haben dann aus dem europäischen Hochadel dann sozusagen Leute gewählt. Und Balduin war sozusagen der, das war nicht der, war das der Heerführer? Er war auf jeden Fall einer von zwei ganz wichtigen Leuten in diesem Kreuzfahrerunternehmen. Mhm. So. Dieses lateinische Kaiserreich ist sehr interessant. Ich glaube, man könnte es vergleichen mit der afghanischen Friedensmission, to be honest, weil es genauso ähnlich gelaufen ist eigentlich. Also die schafften es nicht, eine Zentralgewalt einzurichten, weil viel zu viele verschiedene Interessen da eine Rolle gespielt haben. Sie schafften es nicht, sich mit den orthodoxen Christen zu versöhnen oder da irgendwie... Also sie waren immer nur ein Fremdkörper mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen, die nicht darauf ausgelegt waren, dieses Land zu entwickeln, sondern halt alle nur ihre eigenen Interessen durchsetzen wollten. Deswegen brach 1261 dieses lateinische Kaiserreich zusammen. So, und warum ich sage, es spielt eine Rolle, was da passiert ist, auch in der heutigen Zeit. Die Reste Byzanz haben sich, also jetzt wirklich ganz hart zusammengefasst, die haben sich 1261 Konstantinopel wieder gesnackt, aber der Aufwand, den sie betrieben haben, um das zu erreichen, hat dazu geführt, dass sie erstens auseinandergebrochen sind. Es haben sich mehrere andere Kaiserreiche gebildet, beispielsweise Kaiserreich Trapezunt und so.
Aha.
Und dann hatten sie nicht mehr genug Macht, um sich gegen den muslimischen Ansturm zu wehren. Also der vierte Kreuzzug hat final dazu geführt, dass Konstantinopel in islamische Hand gefallen ist.
Dann, also so viel 100 Jahre also, später dann sozusagen.
Langfristig gesagt, war die Schwächung von Byzanz in diesem Moment der Kupfernagel im Stamm.
Alles klar.
So. Und deswegen ist natürlich auch die komplette Destabilisierung in diesem ganzen Raum durch diese Machtkonstruktion, die dort ihr Fundament gefunden haben. Das Osmanische Reich, das sich dadurch überhaupt erst dort in dieser Form bilden konnte und so. So, natürlich durch diese Fremdunterwerfung war der Hass jetzt nicht mehr zu kühlen zwischen Ost und West. Es gab 1274 noch den zweiten Konzil, das zweite Konzil von Lyon, wo man versucht hat, die Kirchen wieder zusammenzuführen. Und dann gab es 1439 nochmal das Konzil von Florenz. Und selbst die Angst vor den Osmanen hat nicht mehr gereicht, um die beiden Kirchen zusammenzuführen. Und erst an dem Punkt kann man sagen, dass dieses Schisma tatsächlich stattgefunden hat. Also es ist eher ein über Jahrhunderte laufender Prozess, eine Trennung, die basierend ist auf kulturellen Zusammenhängen und rituellen Gebräuchen, sprachlichen Dingen, aber nicht ein singuläres Ereignis.
Okay.
Ja, es gab jetzt im letzten Jahrhundert auch mal einen Versuch in den 60er Jahren, das aufzuheben, aber der ist auch gescheitert.
Krass.
So. Ja, okay. Das war also, die Geschichte des großen morgenländischen Schismas.
Also Hut ab, wirklich, volle Punktzahl, also das mit so einem Überblick, also einerseits einzugrenzen, aber trotzdem so ein, also die Leistung besteht ja erstmal in der Eingrenzung, in dem Erfassen, was formuliere ich dazu überhaupt, was braucht man da zum Verständnis, wenn man noch nie was davon gehört hat. Ich nehme jetzt den Simonismus mit als ein neues Fremdwort.
krass. Was bedeutet das nochmal?
Simonismus ist das Erkaufen von Ämtern.
Sehr gut.
ja, also das letzte Mal ist mir das Wort Schisma begegnet in einem Artikel über BSW und die Linke. So bildungssprachlich kommt einem das ja immer noch mal unter, so dass es jetzt im übertragenen Sinne mal benutzt wird, das Wort.
Ich habe heute erst einen Artikel gelesen mit der Überschrift wie in einer Sekte über die BSW. Also macht das tatsächlich Sinn, weil es ist ja die Spaltung einer Glaubensgemeinschaft. Ja,
klar.
Aber es war wahnsinnig spannend. Also ich hatte es mit dem vierten Kreuzzug schon auf dem Schirm. Wusste aber nicht, wie sehr das mit dem Schisma im Endeffekt
also das,
im Zusammenhang steht.
Das ist das Einzige, was ich auch so im Hinterkopf habe, weil ich mich ja jetzt mit Kreuzzügen ein bisschen immer beschäftigt habe, dass da dieses Dieses Massaker da in Konstantinopel und so weiter, dass das halt wirklich auch Sachen waren, die dann nicht mehr zu kitten waren. Ne? Das halt so landläufig im Hinterkopf irgendwie noch aus dem Geschichtsunterricht. Aber krass, ja, also sehr interessant. Hut ab, Hut ab.
Dankeschön, Dankeschön,
Tolle
Mike. Aber
Leistung.
mit Blick auf die Zeit würde ich einfach auch direkt weitermachen mit meinem Kundenservice.
Oh, du, ey, ich komm mir heute echt mies vor. Also, dass ich hier gar nichts, so gar nichts vorbereitet habe. Ich habe aber nicht am Pool
Nee, aber
gelegen
das.
in der Zeit, in der du hier.
Du hast am Pool
Ich habe
gelegen.
nicht am Pool gelegen in der Zeit, in der du hier wahrscheinlich deine Papierarbeiten gemacht hast.
Du, alles gut. Ich meine, es gibt ja auch Momente, wo ich dann einfach mal weniger Zeit habe.
Das
Ähm,
fürchte ich
und
auch, ja. Dann muss
und
ich halt in
dem.
die Bresche springen, um mal mit der Kreuzfahrt. Wie der Großmeister der Templer vor Ascalon muss ich dann in die Bresche springen
Ja.
und dich verteidigen.
Ja, aber du hattest ja gesagt, ihr müsst jetzt auch gleich aufbrechen. Deswegen hätte ich gesagt, wir
Genau,
ziehen
wir haben
hier.
um 10 haben wir Lobby Call. Das ist immer bei Musikern das gefürchtete Wort. Wann ist denn morgen Lobby Call? Und wenn dann so eine Zeit kommt wie um 10 oder so, dann entspannen sich dann die Gesichter, weil da gibt es auch wirklich Sachen, wo du 4:30 Uhr los zum Flughafen
Was?
musst.
Ach du Scheiße.
Ja, da gibt es dann
Da
nur die
kannst du ja gleich
Entscheidung. Wollte
durchmachen.
gerade sagen, gibt es dann nur die Entscheidung, machen wir jetzt durch und erfüllen dann das Flugzeug mit Bierzeltgeruch als Travel Party oder lege ich mich noch ein paar Stunden schlafen, ja.
Wo geht's denn als nächstes hin?
Ganz ehrlich, wir spielen als nächstes in Rio. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir noch nach Sao Paulo fliegen und da umsteigen oder ob wir gleich nach Rio fliegen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich laufe einfach hinterher
Ein
und warte,
Leben,
bis
sich
jemand
einfach
meinen
keine
anruft.
Gedanken machen zu müssen, ey, geil.
Ja, schaff dir doch einen Tourmanager an. Oder eine Tourmanagerin. Wir haben ja auch eine Tourmanagerin, die das wahnsinnig gut im Griff hat.
Ich fahre aktuell so oft nach Berlin, ich fühle mich wie auf Tour.
Ja, das glaube ich dir. Aber bei der Deutschen Bahn hilft dir auch kein Tourmanager, deshalb bist du wahrscheinlich mit dem Auto unterwegs, ne?
Nee, ich fahre jetzt, habe ich das noch nicht erzählt? Ich bin jetzt zum Bahnfan mutiert. Ich habe jetzt eine Bahncard.
Aber das habe ich dir immer, also wohnte ich in Halle und müsste nach Berlin fahren, das ist ja, wie lange brauchst du? 45 Minuten, eine Stunde?
Na, du fährst eine Stunde, aber gut, ich meine, du musst zum Bahnhof kommen. Und
Gut.
dann darfst du auch nicht nach 22 Uhr fahren, weil sonst musst du nämlich nach Leipzig und von
Das
Leipzig mit
stimmt,
der S-Bahn und da ist
ja.
dann meistens Schienenersatzverkehr und also alles, was direkt über Halle läuft, ist geil und aber das ist halt immer nur zu bestimmten
Das
Zusammenhängen.
stimmt, also wenn man
Jedenfalls
so einen
bin ich jetzt.
Sprinter erwischt, auch von Erfurt aus, ne, du
Genau.
bist da in 1 Stunde 25 in der Mitte von Berlin, ne, da bist du mit dem
Ja.
Auto, also bin ich mindestens 2 bis 3 Mal so lang unterwegs und wenn ich dort ankomme, bin ich schon 5 Mal Amok gelaufen. Ne? Also.
Es ist so. Also ich sag mal, einmal im Monat nach Berlin Mitte fahren, okay, das geht, aber mehrmals die Woche, da habe ich jetzt einfach da habe ich auch einfach die Kraft aktuell nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ich nehme jetzt ja erstmal eine Probebahncard, so eine Probebahncard und
50 Bahncard, 50 Probe erste
50,
Klasse
genau.
machst du, gell?
Genau.
Ja, ich kenne dich
Genau.
doch.
Hä? Ich muss ja da arbeiten, ansonsten macht es ja keinen Sinn. Also das ist ja der, ne, das ist ja das Gute, wenn du dann einen Tisch hast und da einfach arbeiten kannst in der Zeit. Und das funktioniert tatsächlich.
Ja. Ich habe auch eine Bahncard 50, erste Klasse, alles gut.
Weil in
Kannst
der
ja von
ersten
der
Klasse
Steuer
sitzen halt
absetzen, ist ja.
keine Kinder so und laute besoffene Bands, die ihren
Also ich war
Call
trotzdem
haben.
oft zweite Klasse, weil das einfach, ja, ist ja nicht immer nötig, sich dann die erste Klasse
Nee.
zu setzen. Aber es
Also
gibt halt
der
manchmal, wo
Preis.
es da beim normalen Volk echt ausgebucht ist. Ja, dann.
Also meine Erfahrung war bis jetzt immer, dass eher die erste Klasse ausgebucht ist als die zweite
Kommt auch
Klasse.
vor, ja, das stimmt, kommt auch
Ja.
vor, ja. Habe
Ja.
ich auch schon
Es ist
erlebt.
kein großer Unterschied so, ne? Du wirst da nicht besser behandelt, die
Nee,
Sitze sind ein
nee,
bisschen besser und ich glaube, ein kleines bisschen mehr Platz hast du.
nee.
Aber ansonsten, es ist halt einfach eine
Das
Arbeitsatmosphäre.
stimmt,
So.
ja.
Und das ist das Positive, wenn du dann halt einfach noch eine Stunde Zeit hast, dich auf einen Termin vorzubereiten und dann halt noch ein paar Sachen runtertickerst, das macht schon Sinn. Und das habe ich jetzt akzeptiert und verstanden und
Also ich
es ist
erwische mich
jetzt.
auch ganz oft dabei, dass ich echt lange überlegt habe, okay, fährst du jetzt nach Berlin, zweite oder erste Klasse oder nach München oder so, und dann sitze ich eh die ganze Zeit im Bordrestaurant.
Das ist sowieso der Lifehack schlechthin, ne? Oder es gibt natürlich auch in der zweiten Klasse Ecken, die entspannter sind. Also beispielsweise, wenn du am Ende hast du meistens noch so ein halbes Abteil, wo dann auch mehr Tische sind, das aber nicht so gut gebucht ist und da kann man dann auch in Ruhe arbeiten tatsächlich. Aber so mitten in so einem Abteil, oh nee. Schwierig.
Na, ich bin wirklich am liebsten im Bordrestaurant, weil die mittlerweile auch wirklich ein gutes veganes Angebot haben. Das will ich auch immer unterstützen. Deshalb kaufe ich auf jeder Fahrt dort was. Und die Atmosphäre, wenn du da so diese Oberlichtfenster hast und also wenn ich nicht konzentriert arbeiten muss, mag ich das eigentlich am liebsten. Das ist mein Lieblingsort.
Ich muss an der Stelle mal was sagen. Ich war jetzt nämlich mit unserem gemeinsamen Freund Martin letztens in einem ganz fantastischen veganen Restaurant in Leipzig.
Ein Test oder wo?
Nee, in so bei einem vietnamesischen Restaurant.
Ah, okay, ja, da gibt's auch gute. Also da hat mich schon in etliche tolle Restaurants geschleppt. Ja, da kann man immer was lernen bei Martin.
Das war richtig gut. Also
oder war das dieser relativ authentische Chinese oder war es vietnamesisch?
Ich würde sagen, es war vietnamesisch. Okay. Also ich meine, in unserer Region gibt's halt auch nur Vietnamesen.
Nee, also es gibt, also da hat mich mal in Leipzig, ich habe leider vergessen, wie es heißt, in Leipzig ein Restaurant mitgenommen. Also da haben ganz wirklich viele Chinesen gegessen und da war auch auf den Tellern bei den Leuten manche Sachen, wo ich keine Ahnung hatte und auch gar nicht wissen wollte, was das ist.
Okay, und, nee, das war es Gott sei Dank
nicht. Das hat aber auch ein tolles veganes Angebot gehabt, für mich.
Also das ist in der Münzgasse und heißt Y, also O-U-A-I.
Okay. Weil ich habe mir den Namen nicht gemerkt.
Aber es war sehr schwierig, dort mit einer Karte zu bezahlen.
War das Kartengerät kaputt oder was? Das kommt bei Restaurants.
Ja, und es geht auch erst ab einer gewissen Zahl und dann geht das mit. Man ist das ja gewohnt in der Gastro, aber das war eine sehr unangenehme Art und Weise, das durchzuführen. Deswegen muss ich das hier nochmal erwähnen. Ne? Also Essen war geil, die Seite fand ich ziemlich beschissen.
Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das letzte Mal hat Martin bezahlt, als ich dort war. Deswegen.
Ja, diesmal auch, deswegen.
Naja, gut. Ja, naja, da haben
die. Aber es hat sehr gut geschmeckt, auch für jemanden, der normalerweise nicht vegan essen geht.
Haben die beiden Fashion Lords sich mal zusammengesetzt und geschmeißt. ist ja cool. Na los, komm, mach mal deinen Kundenservice jetzt.
Ja, genau. Moment, ich hab's ja schon offen. So. Mike, hast du dir Alfred Hugenberg nochmal
angeschaut? Nee, extra nicht. Extra nicht, wirklich, also ich schwöre extra nicht, obwohl es mich gejuckt hat.
Gott sei Dank. Dann setzen wir jetzt hier wieder ein. Also, wir hatten es ja jetzt schon, Hugenberg, ja, Herr über Presse und Film, das war der erste Medienmogul Deutschlands. Das haben wir ja beim letzten Mal erfahren. Wie er sich jetzt durchsetzte und sukzessive auch an die politische Macht kam, damit beschäftigen wir uns heute. Ausgangslage 1920. Ne? Hugenberg, der sitzt ja jetzt im Reichstag für die DNVP. Sukzessive übernahm er auch deren Nachrichtendienst und würde sukzessive auch dadurch, dass er eine immer größere Rolle, immer größeren Einfluss auch geltend machte, auch die Position, seine Position in der Partei halt weiter vergrößern.
Also Nachrichtendienst nicht im Sinne von Geheimdienst oder sowas, nee.
Das
oder halt die Partei.
Mike, ich kann nur sagen, das war der Nachrichtendienst der DNVP und ich weiß nicht, ob das nicht auch das beinhaltet hat.
Okay.
Also das wird vermutlich eher ein Presseorgan gewesen sein, aber es hieß halt der Nachrichtendienst. Also ich bin dem jetzt nicht nochmal konkreter auf den Grund gegangen, aber es ist die Weimarer Republik. Ne? Also da gingen halt gewisse Dinge noch anders zu als heute.
Okay. Sorry für die Unterbrechung, war nur eine Verständnisfrage.
Nee, alles gut. Also ich mehr verstehe ich das jetzt ehrlicherweise auch nicht. Und währenddessen goss sein Medienimperium weiterhin antiparlamentarisches Öl ins Feuer. Und es würde auch bald zum entscheidenden Medien-Coup kommen. Damals war Regierung Müller an der Macht. So, und deren Hauptanliegen war das Abstreifen der Kriegsreparation. Und darüber gab es ja einen ziemlichen Konsens im Volk. Aber wie man das erreichen könnte, das war halt sehr umstritten. Und die Regierung Müller hatte sich mit den einstigen Kriegsgegnern auf den sogenannten Young-Plan geeinigt. Sagte der Young-Plan was?
Gab es auch einen Ying-Plan? Nee.
Nee, Yang von Jung. Also das ist der Nachname von einem Ökonom.
Aber gerade
nee,
ein chinesisches Restaurant war.
Nee, also das war benannt nach dem Ökonom, der das mit ausgearbeitet hat.
Okay.
War damals, also heute völlig unbekannt außerhalb von Kreisen, die sich mit sowas auseinandersetzen, aber damals der heiße Scheiß, das Thema. Also das war wirklich wie Frage Waffenlieferung an die Ukraine, ja oder nein. So.
Okay.
Also noch krasser eigentlich, noch krasser als das. Und der war 1929 eine Überarbeitung der Reparationsforderungen aus dem Versailler Vertrag. Und der definierte dann endlich mal die Kriegsschuld endgültig. Ne? Also im Versailler Vertrag steht ja noch, das muss später ausgehandelt werden, wie viel es eigentlich wirklich ist, was Deutschland zu zahlen hat. Und zwar auf 36 Milliarden Reichsmark, konkret, aber mit Zinsen. Insgesamt 112 Milliarden Reichsmark, die Deutschland über 59 Jahre in jährlichen Raten zahlen sollte. Insgesamt zum Jahr 1929 würde das 12% des jährlichen Exports ausmachen. Also schon ein dickes Stück, aber schon wiederum eine Verbesserung zu der Situation, wie sie in dem Moment noch geherrscht hat. Also eigentlich eine, mit dem Yang-Plan sollte auch eine Entlastung der Republik sukzessive eintreten, weil dadurch auch die internationale Kontrolle über die deutsche Wirtschaft verringert werden sollte. Das Rheinland sollte geräumt werden oder es wurde dann geräumt. Und weil irgendwie muss die Last dieser Reparation ja auch tragbar sein. Also du kannst nicht sagen, ihr habt jetzt hier nicht die Möglichkeit zu wirtschaften, aber zahlt uns mal das Geld, was wir haben wollen. Und dann geht's nicht. So, also es muss ja auch gehen. Und deswegen war das eigentlich ein Schritt zurück zur Souveränität des Landes. Und eigentlich war die Rheinland-Beräumung auch ein Triumph für die Regierung. Aber das hat irgendwie nicht gefruchtet. Das hat nicht funktioniert. Weil nämlich diese Aussage, naja, das Enddatum der Zahlung ist 1988, das wirkt halt nicht gut. So, das war eine fantastische Grundlage, um halt Welle gegen die Regierung zu machen. Und Alfred Hugenberg, der hat das gewittert, hat das gewusst und hat mit seiner Medienmaschinerie da sofort drauf eingeschlagen und hat diesen Plan eine Maschinerie des Hochkapitalismus zur Unterjochung Deutschlands genannt und eben vor allen Dingen im Zusammenhang mit seiner nationalistischen Agitation eben diese Verpflichtung bis 1988 als den großen Verrat am deutschen Volk bezeichnet, ne? Also fronen bis in die dritte Generation. Womit er ja in dem Moment auch recht hat. Also es ist schon wirklich eine absurde Forderung im Zusammenhang. Und es würde sicher auch alles rächen. Jedenfalls kam es dann zu einem Volksbegehren gegen den Yang-Plan. DNVP, Stahlhelm, also das ist sozusagen die nationalistische, eigentlich extremistische Frontsoldatenorganisation, und NSDAP. Es gab auch das Reichsbanner, das war die demokratische Frontsoldatenverbindung. Also es gab da unterschiedliche Frontsoldatenverbindungen. Ganz wichtig, Frontsoldatentum ist das entscheidende Thema in den 20er Jahren gewesen. Alles, was daraus abzuleiten ist, Gemeinschaft, Kameradschaft, Kampfessinn und so weiter und so fort. Darauf wurde sich von allen eigentlich immer bezogen. Es war auch eine Sache, wenn jemand nicht im Krieg war, dass er dann natürlich eine schlechtere Verhandlungsposition hatte gegenüber denen, die im Krieg waren und so weiter und so fort. Deswegen hat sich Hitler ja auch so als Gefreiter dargestellt, der dann halt...
Die sind ja auch diese ganzen Ex-Soldaten in diese Freikorps eingesickert und so, die da eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ne? Also ja.
Genau. Also das kann man sich von unserer heutigen Perspektive schlecht vorstellen, wie sehr das Militärische einfach extrem eine Rolle gespielt hat, weil es die komplette Generation natürlich überschattet hat. Jedenfalls Hugenbergs Medienapparat hat dann eben seine Position und seine Haltung gegen den Yang-Plan populär gemacht und natürlich im Zuge dessen natürlich auch die NSDAP und Adolf Hitler. So, dieses Konglomerat aus Filmen, Unternehmen, Zeitungen, Radio etc. hat eben auch Adolf Hitler als Position Adolf Hitler als Person, seine Position, die NSDAP auf dieser Welle mit verbreitet. Also quasi gratis Werbung dadurch, dass es diese Kooperation gab. Am 22. Dezember 1929 stimmten die Bürger dann über das sogenannte Freiheitsgesetz ab, also die Freiheit gegenüber dem Young-Plan, den Versailler Vertrag komplett zu revidieren. Die Unterzeichner sollten bestraft werden wegen Landesverrat etc. etc. Man kam aber nur auf 13,8% der Stimmen. So, da hatte man sich mehr erhofft und das führte natürlich auch dazu, unter anderem bei Hugenberg, dass so langsam die Erkenntnis durchsickerte bei ihm, dass man ohne Radikale keine Veränderung durchführen konnte. Auf der anderen Seite hatte man jetzt natürlich eine Grundlage, mit der man arbeiten konnte. Also zum einen Radikalisierung als Ziel, zum anderen, wir haben schon 13,8%, auf den müssen wir aufbauen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hugenberg hatte dadurch jetzt natürlich auch Geister geweckt, die er Geister gerufen, die er jetzt nicht mehr loswerden würde. Im Wahlkampf zu den vorgezogenen Reichstagswahlen war man sich dann plötzlich nicht mehr so positiv gesonnen, ne, weil die NSDAP natürlich jetzt bekannter geworden ist und die DNVP so ein bisschen ihre, naja, die kam ja eigentlich aus einer bürgerlicheren Ecke. Und das Bürgerliche war ja der Feind, sowohl der Kommunisten als auch der Faschisten. Und die NSDAP stellte die DNVP als reaktionär dar. Und deutschnationale Wähler, die 1929 beim Volksbegehren mit Ja gestimmt hatten, wechselten in den folgenden Jahren vermehrt zu NSDAP über. Ja, bei den Wahlen am 14. September 1930 bekam die NSDAP 18% und die DNVP halbierte ihren Stimmanteil auf nur noch 7%. Ne? Also wir haben hier einfach diese Erkenntnis, die man auch heute haben sollte. Am Ende wählt man immer das Original. Grüße gehen raus an Friedrich Merz. Das Schicksal Deutschlands, muss man aber auch sagen, wurde schlussendlich durch die Weltwirtschaftskrise bestimmt. Es kam zur Minderheitsregierung unter Brüning. Die wurde von Hugenberg unterstützt, mit der Ansage, eine antiparlamentarische und antimarxistische Regierung zu bilden. Und der trat eine desaströse Politik mit Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen los. Und der Gesamtzustand Deutschlands, der war katastrophal. Um das zu erklären, das sprengt jetzt den Rahmen komplett. Sagen wir nur eine Sache, es kam zur Bankenkrise im Juli 1931, das ist super komplex alles. Deutschland wurde daraufhin dauerhaft zahlungsunfähig. Oder wäre dadurch dauerhaft um die Zahlungsfähigkeit Deutschlands überhaupt gewährleisten zu können, wurde der Young-Plan im Juli 1932 auf der Konferenz von Lausanne schon wieder aufgehoben. Und durch etwas anderes ersetzt. Wie gesagt, führt zu weit, sehr komplexe Zusammenhänge.
Also quasi das Griechenland der 30er Jahre, wenn man jetzt von der Euro-Krise ausgeht.
Nee, kannst du auch nicht vergleichen. Ich hab da ja letztens ein Buch dazu gelesen und da wurde ein US-amerikanischer Journalist zitiert, der gesagt hat, es ist unglaublich zu sehen, wie arm dieses Land ist, während man in der modernsten Infrastruktur Europas steht. Also das Potenzial Deutschlands war krass klar, aber die monetäre Situation war einfach eine Katastrophe. Oh, okay. Also das Potenzial des Landes war massiv und das haben die Zeitgenossen auch gesehen, aber man konnte sich aus dieser wirtschaftlichen Spirale nicht befreien in dem Moment wegen der Weltwirtschaftskrise, der Bankenkrise, der Verpflichtung aufgrund des Versailler Vertrags. Also das Potenzial war da, aber die Entwicklung war gehemmt und die finanzielle Situation von allen einfach nach Hyperinflation etc. war einfach scheiße. So, also es war klar, es würde besser werden in Griechenland. Ja, worauf aufbauen? So, ne? Die haben sich krass entschuldet die letzten Jahre. Auch interessante Geschichte. Aber der Zustand in Deutschland ist, also ich wüsste jetzt keinen vergleichbaren, ehrlicherweise. Das ist wirklich ein sehr spannendes, eigenständiges Phänomen gewesen. Das Ziel der Medienkampagnen waren Young-Plan und Regierung gleichzeitig. Die Zusammenhänge, dass eine falsche wirtschaftspolitische Auslegung getroffen wurde in dieser Weltlage, die existiert hat, die wurde nicht gemacht. Also es wurde nur gesagt, das Problem ist der Parlamentarismus und nicht, dass jetzt hier falsche Entscheidungen getroffen wurden und dass es eben diese Weltlage gab. Und das hat nach wie vor langfristig auf das Konto der Republikfeinde eingezahlt. Und da kam es dann im Herbst, es gab nämlich sehr viele Republikfeinde zu dem Zeitpunkt. Es gab eigentlich sehr wenige Unterstützer mittlerweile im politisch aktiven Bereich. Die SPD war passiv, hat auch die Regierung Brünnings unterstützt. Also es war ein absolutes Trauerspiel, was die sich in den letzten Jahren der Weimarer Republik geleistet haben. Also die Weimarer Republik ist natürlich auch zum Teil, ist nicht der Hauptgrund, aber ein Teil davon natürlich auch an der SPD verreckt. So, muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Im Herbst 1931 kam es dann zur sogenannten Harzburger Front. Auch ein sehr skurriler Moment, da trafen sich nämlich in Bad Harzburg tausende Menschen, zehntausende vielleicht sogar. Tausende SA-Männer randalierten durch die Innenstadt, alle rechten Kräfte Deutschlands, alle antiparlamentarischen Kräfte wollten sich hier zusammenfinden, um eine gemeinsame Front zu bilden. Es wird ein bisschen diskutiert, ob das überhaupt eine historisch gesehen relevant war jetzt für das Ende Weimars. Da ist man unterschiedlicher Meinung. Natürlich war es ganz wichtig, dass man sich da irgendwie der eigenen Stärke vergewissert hat. Auf der anderen Seite traten DNVP und NSDAP 1932 wieder gegeneinander an mit unterschiedlichen Kräften. Aber inhaltlich gab es keinen Unterschied mehr. Also du konntest sowohl DNVP als auch NSDAP wählen. Du, im Endeffekt hättest du auch KPD wählen können. Also das, die waren den Faschisten auch sehr nah zu dem Zeitpunkt. Nur dass es halt da vor allem um Stalin ging und nicht um Hitler. Also ganz, ganz üble Geschichte. Kam es zum schlechtesten Ergebnis der DNVP aller Zeiten. Die Menschen wählten halt die NSDAP. Und 1933 kam es dann zur Entscheidung. Mit anderen Konservativen sollte Hugenberg Hitler einrahmen. Das war der Gedanke von Hindenburg, der nach wie vor sozusagen das Staatsoberhaupt war, ne? Seit Ewigkeiten. Alle haben ihm vertraut oder ihn zumindest nicht wegbekommen. Und er spielt dann natürlich auch eine große Rolle beim Zusammenbrechen dieser Demokratie, weil er natürlich auch gegen die Demokratie war. Also das ergab halt vorne und hinten keinen Sinn, vor allen Dingen nicht, dass er von der SPD unterstützt wurde. Es war auch an sich schon durchschaubarer Quatsch, eine Einrahmung von Hitler zu fordern, weil er als Reichskanzler natürlich weitaus mehr Freiheiten hatte, auch wenn die NSDAP in der neuen Regierung weniger Minister hatte. Und Hitler machte Hugenberg dann ein verlockendes Angebot. Der sollte Chef eines Superministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ernährung in dieser Regierung Kabinett Hitler werden. Und es stand wohl eine Weile auf Messerschneide, ob er zusammen mit der DNVP sozusagen die NSDAP da stützen würde oder nicht. Am Ende entschied er sich dann dafür. Angeblich habe er dann am nächsten Tag gesagt, ich habe gestern die größte Dummheit meines Lebens gemacht, ich habe mich mit dem größten Demagogen der Weltgeschichte verbündet. Aber naja, ob er das wirklich gesagt hat am nächsten Tag, wer weiß das schon. Jedenfalls 1933, endlich an der Macht, drängte Hitler seinen Bündnispartner natürlich umgehend ins Abseits. Hugenberg musste als Wirtschaftsminister nach wenigen Monaten seinen Hut nehmen, weil er sich völlig isoliert fand. Und ich möchte an der Stelle übrigens nochmal sagen, dass es nicht daran lag, dass Hugenberg total progressive Vorstellungen hatte. Ihm ging es um die Zurückforderung der Kolonien und um Lebensraum im Osten. Also es ist jetzt nicht so, dass der Mann politisch besser dastand als Hitler. Ne? Also das war auch ein ganz, ganz kreuzgefährlicher Typ. Er trat dann jedenfalls zurück. Sofort danach wurde die DNVP am folgenden Tag aufgelöst. Es wurde, also die NSDAP war ja irgendwann die einzige Partei, die existieren durfte. Und erstaunlicherweise rettete ihm sein Rücktritt das Leben, weil Hitler ja am 30. Juni bei den sogenannten Röhmenmorden seine politischen Feinde hat massakrieren lassen. So, und Hugenberg hat es geschafft, sich in dem Moment halt aus dem
Okay, und seine ganzen medialen Firmengeflechte, haben die da noch eine Rolle gespielt?
Oder naja, also seine Vorarbeit war natürlich nicht nur bis zur Machtergreifung überaus nützlich für Hitler gewesen. Auch sein zentralisierter Konzern, der würde sehr helfen, weil der wurde natürlich dann direkt von Josef Goebbels übernommen. Also dieser Konzern war dann die Grundlage dieses Propaganda-Apparats. Also
das sind Grundstrukturen dieser Medienmaschine im Propagandaministerium nachweisbar auf jeden Fall.
Genau, also krass. Alfred Hugenberg hat quasi die Grundlage geschaffen, dieses Propaganda-Apparat.
Da gibt total Sinn, ja, krass. Also ist das quasi auch in einem wirtschaftlichen Privatmonopol sozusagen in staatliche Propaganda übergegangen und diese Gleichschaltung, die war ja privatwirtschaftlich schon hergestellt.
Genau, die war da schon hergestellt und hat natürlich eben auch den Ton dann gesetzt in der Zeit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Hitler angekommen ist und seine eigenen Organe hatte, mit denen er plötzlich Millionen von Menschen erreicht hat.
Ja,
also das war schon der Medienkonzern, der dafür gesorgt hat, dass dieses Sentiment sich verbreitet hat. Hugenberg selbst geriet dann in britische Kriegsgefangenschaft und wurde als Mitläufer eingestuft. 1947 wurde er dann als Minderbelasteter eingestuft und hat dann in mehreren Berufungsverfahren erreicht, als Entlasteter eingestuft zu werden. Das muss man sich mal vorstellen.
Das zieht sich bei vielen Leuten so, dass sie nur, weil sie in der Gegnerschaft zu Hitler dann irgendwie waren, sozusagen fast dann Antifaschisten waren, dass es noch ganz viele Faschisten oder ne, Nationalsozialisten gab,
naja,
die sich mit Hitler auch nicht verstanden haben. Also nur diese Gegnerschaft zu Hitler ist
ja. Der Mann saß bis 45 im Reichstag, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie komplett aus der, natürlich ist der quasi enteignet worden, aber der war immer noch auf der politischen Bühne pro forma da, ja, und der hat das alles mit errichtet. Also das finde ich schon extrem absurd alles. Das Gericht bezieht diese Einstufung ausdrücklich auf den juristischen Aspekt und hebt mit Bezug auf das hohe Alter Hugenbergs dessen Beschränkung einer politischen Tätigkeit auf. Also er war halt zu alt und keiner hat sich gedacht, naja, der wird jetzt hier noch irgendwas machen.
Ja,
okay. So, also er spielt zu wenig eine Rolle, als dass es sich lohnen würde, sich weiterhin darum zu kümmern, was mit dem ist, quasi. So habe ich das
ausgedrückt. Also ging es eher um eine Gefährlichkeitsprognose, nicht um eine persönliche Schuld irgendwie, die da betrachtet
wird. Offenbar, offenbar. Am 17. März 2005, jetzt also nochmal die moderne Perspektive darauf, bestätigte ein Senat des Bundesverwaltungsgerichts die Rolle Hugenbergs als Wegbereiter der nationalistischen Herrschaft. In einem Prozess um das 1945 von der sowjetischen Militäradministration enteignete Rittergut in Uhmannsdorf bei Rothenburg in Sachsen urteilte er, dass Hugenberg dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet hat und verweigerte deshalb seinen Nachkommen eine Entschädigung. Ob man ihn jetzt wirklich als Steigbügelhalter bezeichnen kann, ist umstritten. Vielleicht geht das auch ein Stückchen zu weit. Aber vielleicht wäre Hitler auch, also ich meine, es könnte ja auch sein, dass Hitler auch ohne Hugenberg an die Macht gekommen wäre. Aber im Grunde war es ab 1929 nur noch die Frage, welche Form von Diktatur Deutschland erwarten würde. Nicht mehr ob. Hugenberg hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Parlamentarismus verächtlich gemacht wurde und trägt somit zumindest eine große Mitschuld an der Zerstörung der Weimarer Republik.
Krass.
Das ist mein Fazit.
Wie gesagt, ich habe von dem vorher nie gehört. Nie, also nicht bewusst. Den Namen habe ich vielleicht mal irgendwie gehört, aber was da für eine Rolle gespielt hat, Wahnsinn. Sehr, sehr ausführliche Arbeit, auch hier Chapeau. Oder Chapeau, wie man bei uns sagt.
Chapeau.
In Thüringen. Toll, also total interessant und elektrisierend. Also ich habe mich da bewusst davon ferngehalten, da danach zu googeln, weil alles, was Weimarer Republik ist, da falle ich ständig in irgendwelche Rabbit Holes und da kannst du dich ja stundenlang durchklicken und da sind ja auch immer noch neue Erkenntnisse, die da kommen. Und
ist ja auch, glaube ich, eine der am intensivsten durchforsteten Zeitabschnitte aller Zeiten auch. Also
die
Weimarer Republik.
Absolut, also das ist ja auch ein wahnsinnig interessantes Gebilde in der deutschen Geschichte. Also das ist ja vom Niedergang und auch wenn man sich mit Amerikanern und so weiter unterhält, die jetzt, wie soll man sagen, amerikanisches Bildungsbürgertum oder so, ne, also deren Wissen über Deutschland fängt meistens bei der Weimarer Republik an, ne? Deshalb kennen die auch alle Weimar, wo ich herkomme, dieses ist eigentlich Nest, ne, aber der Begriff Weimar, das kennen die alle von der Weimarer Republik. Das ist schon krass, die paar Jahre Demokratie in Anführungsstrichen, die es da gab.
Tja,
Wahnsinn.
Bin mal gespannt, wie intensiv wir auf die aktuelle Zeit irgendwann blicken müssen. Hoffentlich nicht so sehr. Hoffentlich sagen wir, ach, es ist gar nicht so viel gewesen.
Also ich denke sehr, sehr oft daran, dass die komplette 40-jährige DDR-Geschichte Es gibt ja jetzt schon so Tendenzen, ne, dass die, wie die Weimarer Republik als Erklärungsmodell für den Nationalsozialismus, die DDR-Geschichte ganz oft herangezogen wird als Erklärungsmodell für die rechten Tendenzen, die jetzt irgendwie hochkommen und dadurch die DDR-Gesellschaft und die Sozialisation von DDR-Bürgern, also natürlich im Osten, als Erklärungsmodell, als Untersuchungsgegenstand auf einmal wieder ins Zentrum des Interesses rückt. Ne? Das ist ganz eigenartig und überhaupt nicht vergleichbar, aber es erinnert mich ganz oft daran.
Ja, ja, also das ist so ein, also für mich wirkt das ein bisschen wie Hilflosigkeit.
Ja, absolut. Also es ist totale, ja. es ist totale Hilflosigkeit, also vor allem die eigenen Defizite, die den Wähler in einer entsprechenden Weise an die Urne treiben, werden da überhaupt nicht betrachtet, ne? Als ob die DDR mit ihrer Geschichte die Menschen so geformt hat, ne? Also ich meine Leute, die mittlerweile seit 30 Jahren in der BRD leben, ne? Mindestens, als ob das gar keine Formung und Sozialisation hinterlassen haben. Die Leute haben ja nicht, wie soll man sagen, 1990 die Faschisten gewählt, sondern wählen jetzt 2024 oder 25 irgendwelche rechten Parteien. Ne? Das muss man sich ja mal bewusst machen.
Mhm. Jetzt ist mir übrigens aufgefallen, dass ich vergessen habe, dir eine Aufgabe zu stellen.
Ach, ich dachte, du merkst es nicht. Na dann ran, was gibt's?
Ich würde mich wirklich sehr dafür interessieren, wie es dazu kam, dass Klopapier entwickelt wurde und wieso es zu einem so weit verbreiteten Produkt wurde.
Die Kulturgeschichte des Klopapiers sozusagen.
Also ja, aber ich habe es ein bisschen konkreter dargestellt, dass du auch weißt, wie genau ich das und was es vielleicht für Alternativen gab oder gibt.
Okay, ich frage jetzt nicht nach den Umständen, die dir diese Aufgabe in den Schoß gelegt haben oder fallen lassen. Okay, alles klar. Zu Klopapier bin ich hier in Brasilien auch immer. Es ist sehr, sehr schwer, mich daran zu gewöhnen. In Brasilien schmeißt du Klopapier nicht ins Klo.
Ja.
Ne? Und sondern sammelst das in einem Körbchen, der vor dem oder neben dem Klo steht, weil sonst die Rohrsysteme verstopfen können. Und das fällt mir immer noch, es ist eine eigenartige Handlung, da sein Klopapier in ein Körbchen zu schmeißen. Okay, gut, ending on a high note, Klopapier, warum nicht? Alles klar, mein Guter, ich schnüre jetzt mal meinen Rucksack, mache mich auf den Weg, ich wünsche dir gute Genesung. Zieh wirklich den Hut vor der Folge heute, du hast echt richtig abgeliefert, ohne Scheiße. Toll.
Und die Scheiße kümmerst du dich dann beim nächsten Mal. Genau. Weil das Geile ist ja, dann musst du ja auch noch den Kundenservice machen. Wir müssen da mal gucken, dass wir da irgendwie mal eine Pause reinkriegen, dass es jetzt nicht so ist, dass dann.
Ja,
weil wir haben das
jetzt
ja eigentlich anders gedacht.
Ich wollte gerade vielleicht um eine Amnestie bitten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nächste Mal einen Kundenservice schaffe. Ne?
Na gut, pass auf, dann cutten wir das mit der Kulturgeschichte des Klopapiers nochmal.
Okay.
Dann mach du erstmal deinen Kundenservice und vielleicht habe ich dann nochmal was anderes für dich.
Och, schade. Kann ich mir nicht aussuchen. Wenn das interessant ist, dann mache ich Klopapier und wenn nicht, dann mache ich einen Kundenservice. Lasst euch überraschen.
Okay, na gut.
Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es hinbekomme.
Gut, dann lasst euch überraschen.
Also im Vergleich zu deinen elaborierten Vorträgen bin ich ja eh immer so eher so mit halbem Arsch hier dabei. Deswegen lass mich lieber eins ordentlich machen, statt zwei so halb.
Na gut, werden wir mal sehen.
Mach's gut, mein Guter.
Ich danke dir.
Werd gesund, genieß die Sonne.
Komm gut an, stürz nicht im Amazonas ab.
Boah, hör auf mit so einem Scheiß, da habe ich echt keinen Bock drauf.
Nö. Aber könnte eine spannende Geschichte ergeben. Wenn er überlebt, wäre das...
stimmt's jetzt? Wenn ich nicht überlebe, ist es nicht so gut. Und wenn ich überlebe, wird das auch keine tolle Geschichte.
Also Fakt ist, solltet ihr es nicht überleben, werde ich es auf jeden Fall medial ganz groß ausschlachten und dann eure Legende sozusagen. Es
sei dir gegönnt. Dann ja, sag Martin.
Dann schreibe ich direkt ein Buch drüber. Und genau, Martin wird es vertreiben. Ich werde es schreiben. So machen wir das.
Okay. Nee.
Dann bauen wir dir noch eine Stele in Weimar hin.
Alter, ich bin echt abergläubisch bei sowas, war auf.
Wirklich?
Ja, gut.
Tschüss. Aber gerade wenn man so Blödsinn erzählt, kann es ja nicht passieren, weil dann denkt sich das Schicksal, naja, dann kriegt er nachher noch Ruhm übers Grab hinaus, so weit kommt's noch.
Genau, wer weiß.
Sorry.
Gut, tschüss.
Tschüss.
Oh du, ey, ich komm mir heute echt mies vor.